my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Werde, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freie Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 20. Oktober.
Die wurde produziert von Radio Dreieckland Freiburg und am Mikrofon begrüßen euch Fabian und Johanna. Folgende Themen erwarten euch in der heutigen Sendung.
Kritik von der Gruppe Input Konstanz am unverantwortlichen Handeln der Stadt Konstanz, der Polizei, des Südkoreas und des Gemeinderats in Bezug auf bettelnde Menschen.
Zunächst aber ausführliche Meldungen aus dem Südwesten.
Sammelabschiebung nach Serbien, größtenteils Roma nach Belgrad abgeschoben. Am Montag, den 17. Oktober, wurden 51 Menschen vom Baden Airpark nach Serbien abgeschoben. Ursprünglich hatte das Regierungspräsidium nach eigenen Angaben 74 Personen abschieben wollen. 23 Menschen konnten sich also der Verschleppung entziehen. Die Sammelabschiebung traf auch 15 Kinder bis 14 Jahren. 9 Betroffene wurden direkt aus Landeserstaufnahmeeinrichtungen abgeholt. Laut Regierungspräsidium Karlsruhe gehörten 40 Personen der Roma-Minderheit an. Der nächste Sammelabschiebeflug findet laut Aktion Bleiberecht am 25. Oktober in den Kosovo statt.
Ende der Inklusion in Baden-Württemberg. Weitere Einschnitte geplant. Um Geld zu sparen und weil LehrerInnen fehlen, hat Kultusministerin Susanne Eisenmann, CDU, angekündigt, diverse Einschnitte in der Bildungspolitik vornehmen zu wollen. So sollten in Zukunft SchülerInnen mit Behinderung nicht mehr in den Unterricht mit einbezogen werden. Neben der Inklusion soll auch der Ausbau der Ganztagesschulen gestoppt werden. Koalitionsintern scheinen die Pläne abgestimmt zu sein. Kritik an den Plänen gibt es von der Opposition, der GEW und Elternverbänden. Matthias Schneider, Pressesprecher der GEW Baden-Württemberg, kritisierte gegenüber Radio Dreieckland insbesondere den Plan, weitere Lehrerstellen einzusparen und erklärte zur Lage an den Schulen.
Wir haben jetzt noch eine Situation, 5 Wochen nach Unterrichtsbeginn, dass noch nicht mal alle Planstellen besetzt werden. Das hatten wir in den vergangenen Jahren noch nie in diesem Ausmaß Fall. Das heißt schon, die normale Unterrichtsversorgung ist zu bemängeln. Jetzt kommen ja Projekte dazu, wie das Thema Inklusion mit Ganztagsausbau. Und wenn man die stemmen will, muss man auf jeden Fall neue Lehrerstellen schaffen. Was wir vor allem nicht verstehen, dass offenbar die Politiker in der Grünen-Fraktion und auch in der CDU-Fraktion nicht richtig rechnen können. Die ganze Planung zum Abbau von Lehrerstellen beruht auf Schülerzahlprognosen aus dem Jahr 2014, die längst überholt sind. Wir haben inzwischen Tausende von Flüchtlingen, die nach wie vor auf Schulplätze warten. Und in so einer Situation über den weiteren Abbau von Lehrerstellen überhaupt nachzudenken, verbietet sich eigentlich, wenn man eine gute Bildungspolitik machen will.
Auf die Frage, ob die GEW zufrieden sei mit der grün-schwarzen Bildungspolitik, erklärte der GEW-Pressesprecher.
Leider gar nicht. Wir hatten uns deutlich mehr erwartet. Es gibt viele Versprechungen von Politikern. Das Einzige, was man bisher hört, sind eben Stellenstreichungen. Wir erleben da eine Konzeptlosigkeit und haben es mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass jetzt Konflikte zwischen CDU und Grünen auch noch öffentlich ausgetragen wird, anstatt dass man sich erstmal in den Klassenzimmern, wenn es um die Schulen geht, umschaut, dort überhaupt wahrnimmt, unter welchen Bedingungen dort Lehrkräfte im Moment arbeiten müssen, unter welchen Bedingungen Schüler und Schülerinnen lernen müssen. Und auch das Gleiche gilt auch für die Hochschulen. Und dann eben eine sinnvolle Bildungspolitik macht. Und die kann im Moment nicht so lauten, dass man sagt, man muss in diesen Bereichen sparen, sondern da muss man investieren statt sparen.
Hausdurchsuchung bei Rechtsaußenanwalt AfD-Burschenschaftler Dubravko Mandic. Am Donnerstag, den 13. Oktober, hat nach Angaben der Facebook-Seite der AfD Baden-Württemberg eine Hausdurchsuchung beim AfDler und alten Herren der Burschenschaft Saxo-Silesia Dubravko Mandic stattgefunden. Die Kriminalpolizei soll auch die Kanzleiräume des Rechtsanwalts durchsucht haben. Als Grund für die Hausdurchsuchung bei Mandic gibt die AfD einen Strafantrag von Claudia Roth, Cem Özdemir, Anton Hofreiter, Ralf Stegner und Joschka Fischer an. Diese hätten sich durch eine Fotomontage beleidigt gefühlt. Der für seine rechten Ausfälle bekannte Mandic hatte wohl in einer Fotomontage die Gesichter der Angeklagten im NS-Kriegsverbrecherprozess durch die Gesichter dieser PolitikerInnen ersetzt. In der Vergangenheit hatte sich Mandic laut Autonome Antifa Freiburg in Anlehnung an den Organisator des Holocausts Adolf Eichmann, Mandy Eichmann, genannt. Trotz der ekelhaften Verharmlosung der NS-Verbrechen durch Mandic stellt sich die Frage: Ist eine Hausdurchsuchung zusätzlich in Kanzleiräumen wegen einer Beleidigung aufgrund einer Fotomontage auf Facebook verhältnismäßig?
Bundesanwaltschaft in Karlsruhe geht nach 21 Jahren weiter gegen das Komitee vor. Seit 21 Jahren ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen das Komitee. Diese Gruppe hatte sich 1994 zu einem Brandanschlag auf eine Bundeswehreinrichtung in Bad Freienwalde bekannt. 1995 hatte sie erfolglos versucht, den in Bau befindlichen Abschiebeknast in Berlin-Grünau zu zerstören. Menschen kamen jeweils nicht zu Schaden. Drei Personen aus der Berliner autonomen Szene mussten untertauchen. Erst im Oktober 2015 entschied das oberste Gericht in Venezuela, dass einer der drei, Bernhard Heidbreder, nicht an die Bundesrepublik Deutschland ausgeliefert wird. Die Taten seien nach dem Recht in Venezuela verjährt. Nun, am Dienstag, den 18. Oktober 2016, musste sich eine Person aus dem früheren sozialen Umfeld der mutmaßlichen Komiteemitglieder bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe einfinden. Weiterhin will man Infos über den Aufenthalt der übrigen beiden Komiteemitglieder bekommen. Die betroffene Person verweigerte die Aussage. Ihr droht allerdings weiter die bis zu 6 Monate dauernde Beugehaft, um eine Aussage zu erpressen. Zum Verfolgungswillen der Behörden gegen das Komitee erklärte Peter aus der Solidaritätsgruppe für Bernhard Heidbreder gegenüber Radio Dreieckland:
Er ist unverständlich und wird auch weit in nicht linksautonome Kreise mit Kopfschütteln bedacht, dass sozusagen eine Straftat, die gar nicht stattgefunden hat, noch mit diesem Eifer verfolgt wird. Also gerade zu Zeiten, wo er von Rechtsextremen so viel passiert und so viel Brandanschläge und Sprengstoffanschläge, dass sie ja kaum noch eine Meldung in den Zeitungen wert ist. Also inzwischen brennen ja 2-mal die Woche irgendwo Heime für Geflüchtete oder es werden entsprechende Personen angegriffen. Und da ist der Versuch der Sabotageaktion auf ein Gebäude vor 21 Jahren, den noch zu verfolgen, das ist dem geschuldet, dass man sagt, dass Linke werden halt immer härter verfolgt als alles andere.
Grüne verteidigen Studiengebührenpläne. Kritik von der GEW. Der hochschulpolitische Sprecher der baden-württembergischen Grünen-Fraktion, Alexander Salomon, verteidigte gegenüber Radio Dreieckland die Pläne von Wissenschaftsministerin Bauer, Studiengebühren für bestimmte Gruppen wieder einzuführen. Studierende aus Nicht-EU-Ländern sollen zur Haushaltskonsolidierung herangezogen werden und 1.500 Euro Gebühren pro Semester zahlen. Außerdem möchte Bauer Gebühren für ein Zweitstudium von 650 Euro verlangen. Und auch die Verwaltungsbeiträge sollen steigen. Zu den KritikerInnen dieser Maßnahme erklärte Salomon gegenüber Radio Dreieckland:
Ich finde es eher kritisch, um das mal so zu formulieren, dass man eine Sprache wählt, die gleich schon Fronten aufbaut, die einen natürlich gleich in eine Ecke stellt, in der man also überhaupt sich nicht wiederfinden will, weil es nicht die Intention ist, jetzt jemanden abzuhalten oder Rassismus irgendwie in irgendeiner Art und Weise stattfinden zu lassen, sondern uns geht es darum, wie kann man denn mit einem kleinen Einschnitt, der mag für den einen größer sein, wie gesagt, dann gibt es eine Ausnahme von diesen Gebühren, aber wie kann mit einem möglichst kleinen Einschnitt dieses System, was gut ist, was exzellent ist und was einen qualitativ hochwertigen Status hat, aufrechterhalten, wie kann man sogar noch so hingehend verbessern, dass nicht nur die Menschen hierher kommen und anfangen können zu studieren, sondern auch ihren Abschluss hier machen können.
Matthias Schneider, Pressesprecher der GEW Baden-Württemberg, erklärte gegenüber Radio Dreieckland zu den Studiengebührenplänen der Grünen:
Das lehnen wir entschieden ab. Das sind für uns Sachen aus der Mottenkiste. Es hat lange gedauert, bis sich alle Bundesländer von Studiengebühren, egal welcher Art, verabschiedet haben. Studieren in Deutschland ist nach wie vor für die Studierenden teuer. Ich denke nur an den begrenzten Wohnraum, den wir auch gerade in Baden-Württemberg zu spüren bekommen, in Unistädten. Mit Blick auf die Ansprüche, die wir auch haben, an die zum Beispiel Internationalität unserer Hochschulen, kann es auch nicht sein, dass jetzt plötzlich die ausländischen Studierenden den Geldbeutel aufmachen sollen. käme außerdem noch dazu, dass man dann damit rechnen muss, dass dann Studierende eben in andere Bundesländer geht, wo es diese Regelung nicht gibt. Also wir halten das für wenig durchdacht, auf der Schiene nach mehr Einnahmen zu kommen. Da muss man anders reagieren, da muss man vor allem gucken, dass wir durch Steuereinnahmen mehr Geld einnehmen und in die Bildung investieren. Und da gibt es gute Möglichkeiten über eine Erhöhung oder Wiedereinführung von Vermögensteuer und Erbschaftssteuer neue Einnahmen zu generieren. Und da sollte sich die Wissenschaftsministerin vielleicht eher für diese Sache im Bundestagswahlkampf engagieren, dass wir da über eine bessere Steuergesetzgebung mehr Geld in die Kassen bekommen.
Demonstration gegen Abschiebung nach Afghanistan in Stuttgart. In Stuttgart findet am Samstag, den 22. Oktober, eine Demonstration gegen Abschiebungen nach Afghanistan statt. Die Demonstration wurde von ehemaligen afghanischen Flüchtlingen organisiert und wird auch vom baden-württembergischen Flüchtlingsrat unterstützt. Die Demonstration richtet sich gegen sogenannte Rückübernahmevereinbarungen zwischen Deutschland und Afghanistan. Im Aufruf zur Demonstration, die am Samstag um 13.30 Uhr am Stuttgarter Schlossplatz stattfindet, heißt es: Afghanistan ist für die dort ansässige Bevölkerung nicht sicher. Menschen, die zurück nach Afghanistan abgeschoben werden sollen, sind noch weitreichenderen Bedrohungen ausgesetzt. Die Abschiebungspläne der Bundesregierung widersprechen sämtlichen humanitären Prinzipien, auf die sich westliche Zivilisation gründet. Auf die Ziele der Demonstration angesprochen, erklärte Edris Joya, einer der Organisatoren der Demo:
Unsere Ziele ist, dass die afghanische Geflüchtete sind auch Menschen. Und die Vertrag zwischen afghanischer Regierung mit der EU, es ist wirklich eine Schande für die EU-Länder. Und das ist gegen Menschenrechte und das ist Menschenrechteverletzung.
Zur Verantwortung der grün-schwarzen Landesregierung erklärte der Geschäftsführer des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg, Sean McKinsley:
Also die Landesregierung hat schon einen gewissen Spielraum in Bezug auf die Abschiebepraxis, insofern, dass sie Anweisungen geben kann an die Ausländerbehörden. Sie kann es natürlich nicht komplett auf den Kopf stellen, aber einen gewissen Spielraum gibt es schon, wenn dann der politische Wille da wäre, ein bisschen Kulanz, könnte man sagen, ein bisschen Humanität walten zu lassen. Und natürlich hätte die Landesregierung auch über die Bundespolitik, über den Bundesrat Möglichkeiten Einfluss zu nehmen oder eben auch über ihre Parteien, die auf Bundesebene Regierungsverantwortung tragen. Die CDU, wenn das jetzt gewollt wäre, aus unserer Sicht fehlt da jetzt der politische Wille. Und es ist jetzt nicht so, dass die Landesregierung das einfach klaglos hinnehmen müsste, dass irgendwas gemacht wird, was sie vielleicht nicht will. Ich denke, das ist klar geworden durch die Haltung der Landesregierung in den letzten Jahren, dass da die grundsätzliche Stoßrichtung von der Asylpolitik, die in Richtung Abschottung und Selektion und Hierarchisierung und auch verstärkte Abschiebung, dass sie das durchaus mitträgt. Das sieht man eben auch an der Zahl von Abschiebungen, die aus Baden-Württemberg vollzogen werden.
Das waren sie, die Fokus Südwest Nachrichten vom Donnerstag, den 20. Oktober. In Konstanz gibt es in der letzten Zeit große Diskussionen um sogenannte Bettlerbanden. Die Gruppe Input Konstanz kritisiert hier ein unverantwortliches Handeln der Stadt, der Polizei, des Südkuriers und des Gemeinderats in Bezug auf diese bettelnden Menschen. Über die Kritik sprachen wir mit Marlene und Yannick von Input Konstanz.
Warum sollte die Zeitung diese Begriffe denn nicht benutzen, wenn diese Ihrer Meinung nach das Verhalten der bettelnden Menschen treffend charakterisieren?
Meiner Meinung nach wird dort durch diese Verwendung bestimmter Begriffe ein Bild produziert des bettelnden Menschen aus Osteuropa, was sehr, sehr problematisch ist. Also zum einen stecken da nur auch ganz viele Vermutungen dahinter. Also vieles, was dort behauptet wird, irgendwie dafür gibt es nicht genügend Nachweise. Und zum anderen wird auf das individuelle Schicksal der einzelnen Bettler überhaupt nicht eingegangen, sondern Im Großen und Ganzen bleibt ein Bild der Bedrohung übrig, was hier produziert wird, was auch dazu führt, dass ganz viele Menschen aus Konstanz irgendwie da nicht genügend über die einzelnen Schicksale nachdenken.
Ich denke auch, dass das nichts Regionalspezifisches ist, sondern sich in so einen allgemeineren Diskurs, der in vielen deutschen Städten herrscht, sich da gut eingliedern lässt. Also, dass man eben bettelnde Menschen ganz schnell so eine Organisiertheit in so, ich sag jetzt mal, sogenannten mafiösen Strukturen unterstellt und auch ganz schnell was Kriminelles unterstellt und da überhaupt nicht mehr über Hintergründe und Ursachen auch von Betteln nachgedacht wird.
Gibt es von euch Vorstellungen für eine vorurteilsfreie Berichterstattung über bettelnde Menschen?
Man müsste ganz viel an den Begrifflichkeiten einfach mal ändern. Also da zu schauen, das ist wie mit vielen Bereichen, da wird oft von Wellen, von Kolonnen, von einer Plage etc. gesprochen, also was da schon inszeniert wird. Und ich glaube, wenn man da anfängt zu sagen, an einem anderen Artikel im Südkurier heißt es dann, es geht hier um ein Dutzend Menschen. Und was ich total hilfreich fände, wäre doch auch mal die Menschen selber zu fragen. Wieso werden die eigentlich nie gefragt? Wieso gibt's mit denen keine Interviews, keine Porträts? Also auch sowas kann, glaube ich, eine vorurteilsfreiere Berichterstattung sein.
Also in keinem einzigen Artikel in den letzten 5 Jahren, die wir angeschaut haben, sind Bettler selbst zu Wort gekommen, sondern es wurden dann, wenn dann auch Passanten befragt, was die denn davon halten. Und die wurden teilweise wirklich mit Wörtern beschrieben, die Bettler, dass sie eine Plage seien. Und das wurde einfach so abgedruckt im Südkurier. Und ich finde, das ist eigentlich also verantwortungslos, weil dort einfach Menschen mit diesem Wort sowas von diffamiert werden. Und ich finde, da sollte auch nicht jede Meinung abgedruckt werden in einem Blatt wie dem Südkurier.
Ihr seht in der Berichterstattung antiziganistische Stereotype bedient. Welche sind das?
Also zum einen wird behauptet, dass die Menschen klauen, irgendwie, dass sie in Banden auftreten, dass sie schmutzig sind, dass sie lügen, indem sie körperliches Gebrechen simulieren und dass sie vor allem einfach immer wieder umherziehen und eigentlich so die Polizei, man nicht mit Sozialarbeiter da irgendwie was machen kann, sondern dass man sie im Prinzip vertreiben muss. Also das sagt sogar ein Polizist aus Konstanz direkt dem SWR-Fernsehen, dass es durch diese Abschreckungsmaßnahmen da sind, damit die bettelnden Menschen in eine andere Stadt gehen. Und bei all diesen Vorwürfen, die sind nicht neu, sondern die sind Jahrhunderte alt, also da sind ganz viele Stereotypen dabei, mit denen man eigentlich immer Menschen als Zigeuner diffamiert hat. Und ich denke, dass jetzt es kein Zufall ist, dass die gleichen Stereotypen wieder auftreten und man sich kritisch mit diesen auseinandersetzen muss und dass man deswegen auch das Problem des Antiziganismus irgendwie ansprechen sollte. Also weil gerade immer gegen auch oft Menschen aus Osteuropa dieses Bild hervorgerufen wird.
Wie reagiert die Bevölkerung in Konstanz auf die Berichterstattung des Südkuriers? Hat diese Berichterstattung Folgen für die Stimmung gegenüber bettelnden Menschen in Konstanz?
Also ich bin ehrlich gesagt eher schockiert, wie die Bevölkerung reagiert, weil auch wenn man jetzt, ich sag mal, eher in der linken Szene oder in Kreisen mit Menschen redet, ist es so, dass da ganz wenig Solidarität mit diesen Menschen herrscht. Und dass da auch ganz schnell wieder Argumente kommen, die mafiösen Strukturen etc. Wenn man sich dann auch Kommentare anschaut, die im Südkurier oder auf Facebook dazu gepostet werden, dann sind das sehr rassistische, wirklich krasse Sachen, die da geschrieben werden. Also bis dahin, man sollte denen doch gleich die Beine brechen.
Auch in Freiburg geht man gegen bettelnde Menschen vor. So ist zum Beispiel das Betteln mit Kindern und das sogenannte aggressive Betteln verboten. Ihr kritisiert ja auch in Konstanz nicht nur den Südkurier, sondern auch Stadt, Gemeinderat und Polizei. Warum?
Also bei dem Begriff des aggressiven Bettelns, da muss man erstmal sehr arg aufpassen. Also was wird denn als aggressives Betteln definiert? Also es kann sein, dass wenn ein Bettler oder eine Bettlerin einfach die Hand ausstreckt, dass das schon als aggressiv gewertet werden wird und somit irgendwie Bettler Strafen bezahlen müssen. Also in Singen und in Konstanz gibt es, glaube ich, Strafen bis zu von 50 bis zu 500 Euro, also weil das als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann. Im Normalfall, so schreibt der Südkurier, wird den Bettlern einfach die Einnahmen weggenommen. Also da gibt es sozusagen eine Möglichkeit der willkürlichen Auslegung des sogenannten aggressiven Bettelns. Und dann werden die Einnahmen sozusagen von den Bettler und Bettlerinnen weggenommen. Und das ist natürlich auch eine Unerhörtheit, also weil den Menschen überhaupt nicht geholfen ist damit, dass die Polizei denen einfach das Geld wegnimmt.
Ich stimme da total zu und habe da auch das Gefühl, dass eben auch von Polizei, Gemeinderat etc. die Lösung vor allem in Kontrolle, Vertreibung und Bestrafung liegt. Und man sich da dann auch gar nicht die Frage stellt, so, also was haben die für eine Rolle und warum werden gerade bettelnde Menschen als so eine Belästigung empfunden? Es gibt in den Städten unglaublich viele Spendensammlerinnen von Tierschutz, von Kinderschutzorganisationen, die sind sehr aufdringlich. Da hat noch nie jemand drüber gesprochen, dass die als aggressiv empfunden werden. Aber bettelnde Menschen, die sind sofort aggressiv.
Um noch ein anderes Beispiel zu nennen, also in dem Rathaus in Konstanz gibt es einen Innenhof. Dort halten sich relativ oft Bettler auf, auch weil es dort keinen Konsumzwang gibt. Und weil die Stadt das, oder beziehungsweise der Oberbürgermeister, der hat das ausgesprochen, das als Problem empfindet, will er diesen Innenhof zumauern und dort Mülltonnen hinstellen. Also anstatt zu fragen, wie können wir mehr öffentlichen sozialen Raum schaffen, ohne Konsumzwang, wo sich auch Menschen mit weniger Geld treffen können, werden hier Menschen ausgegrenzt und versucht, irgendwie aus der Innenstadt, dass sie fernbleiben. Und das ist doch eigentlich sehr schade und bedauerlich.
In eurem Brief schreibt ihr, dass selten der Nachweis über eine organisierte Struktur gelingt, stellen Stadt, Polizei und Südkurier nicht ausreichend in den Vordergrund. Ist es denn überhaupt verwerflich, wenn sich arme Menschen organisieren?
Also unserer Ansicht nach glaube ich weniger. Da ist ja auch die Frage, was wird da überhaupt als Organisierung verstanden? Und es gibt dazu auch Fälle aus Wien, wo zum Beispiel dann in dem Polizeibericht festgehalten wird, Person X hat Sichtkontakt zu Person Y und deshalb sind sie organisiert. Also allein sich zu kennen reicht anscheinend für eine Organisierung aus. Und da geht's ja auch, wenn man sich überlegt, dass das Menschen sind, die auch sehr am Rand gedrängt von der Gesellschaft leben, dann ist das ja auch ein ganz wichtiges soziales Netzwerk für diese.
Was ich vielleicht auch noch dazu sagen würde oder wie ich das einschätze, dass es sich hier auch um ja ein rassistisches Instrument handelt, das extra dafür genutzt wird, um ausländische Bettler zu kriminalisieren. Weil, man kann sich ja vorstellen, wenn man jetzt aus Osteuropa kommt und zusammen irgendwo hinfährt, also oder dorthin fahren will, dann kann man das meistens nur zusammen machen. Also es ist ja auch schon allein eine Geldfrage. Und wenn man dann sozusagen irgendwie sagt, dass diese Organisiertheit stellt allein schon ein Problem dar, dann wird sozusagen irgendwie das Betteln verunmöglicht.
Gab es Reaktionen auf eure Kritik am Handeln der Stadt, der Polizei, des Südkuriers und des Gemeinderats im Bezug auf bettelnde Menschen?
Es gab Reaktionen. Zum Teil waren diese Reaktionen eher, dass wir aufgefordert wurden, unsere Position zu überdenken, dass unsere Position als nicht realitätsgemäß oder auch nicht, also eigentlich nicht akzeptiert wurde. Und diese Stellungnahme wurde ja auch nicht abgedruckt.
Ja, also wir haben auch versucht, irgendwie die Polizei anzusprechen und haben der eine E-Mail geschrieben. Wir haben alle Fraktionen des Gemeinderats irgendwie angeschrieben und auch den Vertreter der Stadt, der einfach mal auch von Kolonnen gesprochen hat, obwohl es sich tatsächlich laut Südkurier um 12 Personen gehandelt hat. Wir haben versucht, einfach mal damit zu konfrontieren und zu fragen, was sind eigentlich genau die Belege für diese Vorwürfe. Und die haben uns leider allesamt nicht geantwortet.
Abschließend Hoffnung, dass sich im Umgang mit bettelnden Menschen in Konstanz etwas verbessern wird? Oder wird die soziale Kälte eher noch zunehmen?
Also, ich finde, man kann schon immer hoffen. Und gerade das Thema anzusprechen ist, glaube ich, wichtig. Und sich bewusst zu sein, dass wir in einer sehr ungleichen Gesellschaft leben. Und ich finde, das muss auch sichtbar sein. Und da muss auch jeder Person, die Teil davon ist, auch eine Toleranz mitbringen. Würde ich mir zumindest wünschen.
Ja, das würde ich mir auch wünschen. Und natürlich gibt es bestimmte Hoffnungen. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie sich praktisch eigentlich die Städte versuchen, gerade zu überbieten mit den Maßnahmen. Also in Stuttgart wurden gerade 50 Polizisten, also sind teilweise täglich in der Stadt und versuchen immer wieder Gleichbettler zu kontrollieren und Ordnungswidrigkeiten zu verhängen. Oder in Nürnberg droht man auch damit, wenn die Ordnungswidrigkeiten nicht bezahlt werden, die Leute ins Gefängnis zu stecken. Dann bereitet mir das schon sehr, sehr große Sorgen. Ich glaube, da ist es jetzt irgendwie gerade an so eine kritische Öffentlichkeit gefragt, um diese Maßnahmen zu thematisieren und vor allem zu fragen, ob diese Maßnahmen der Polizei in irgendeiner Weise geeignet sind, um den bettelnden Menschen zu helfen. Weil ich glaube, da liegt so das Problem, dass viele tatsächlich dann doch meinen, durch diese Maßnahmen der Polizei würde man irgendwie den bettelnden Menschen helfen, weil sie in mafiösen Strukturen stecken. Aber doch gerade diese Maßnahmen sind überhaupt nicht hilfreich, sondern sind einfach nur dafür da, diese Leute von den Innenstädten abzuhalten. Und ich glaube, wenn wir darüber mehr sprechen, dann erhoffe ich mir auch gewisse Verbesserungen.
Soweit Marlene und Jannik von Input Konstanz. Input Konstanz kritisiert die Stadt Konstanz, die Polizei und den Südkurier für ihren Umgang mit bettelnden Menschen. Und das war's mit Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freier Radios aus dem Südwesten, mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 20. Oktober. Für die Zusammenstellung verantwortlich war Fabian von Radio Dreieckland und die GEMA-freie Musik der Sendung am Ende stammte von Balkan Balagan. Tschüss und auf Wiederhören.